Einen wunderschönen guten Morgen. Kriegen wir das nochmal hin? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist besser. Ich brauche das. Entschuldigung, also ich brauche so ein bisschen das Gefühl, dass jemand da ist. Es gibt mir Kraft, gibt Energie. Okay? Oh, er schon wieder. Was macht der denn da wieder? Hat sich da irgendwo dazwischen gemogelt? Ja. Der Gockel. Was hat er uns denn zu erzählen? Hat er uns was zu erzählen? Ja? Immer noch im Hühnerstall? Wie ging es euch seit der Predigt, diejenigen, die da waren, die diese Predigt gehört haben? Also für die, die nicht da waren, kurze Erklärung. Eigentlich haben wir so eine Natur, ja, die göttliche Natur kann man so ausdrücken durch diese Adlernatur. Aber viele Menschen haben diese Adlernatur in sich, sind aber im Hühnerstall aufgewachsen. Und weil sie im Hühnerstall aufgewachsen sind, finden sie das auch völlig normal, dieses Hühnerleben zu leben. Ja, im Stall, immer schön morgens und abends, immer derselbe Rhythmus, immer dasselbe. Und wenn du die fragst, wie geht's? Ach ja, muss ja. Ja. Kennst du das? Das ist Hühnerstall-Mentalität. Muss ja. Die Routine muss funktionieren, ne, und so weiter. Und irgendwie fühlt man sich aber trotzdem unwohl. Irgendwie merkt man so eine innere Spannung. Irgendwas passt nicht so richtig im Leben zusammen. Und manche Leute, die gehen so damit um, dass sie sich von diesem Gedanken, der sie so beunruhigt, auch weiter beunruhigen lassen. Andere dagegen, die versuchen alles Mögliche, diese Unruhe in ihnen, diese Spannung in ihnen irgendwie wegzukriegen. Es gibt Medikamente, die man dafür nehmen kann. Wir haben ja alle so unsere privaten Apotheken und Schmerzmittel, die wir dann benutzen. Ein bisschen Alkohol, ein bisschen Sex, ein bisschen einkaufen gehen, ein bisschen Internet surfen, ein bisschen dies und das. Da haben wir so all unsere Paletten, um diese Bedürfnisse, um das irgendwie zu betäuben in uns, dieses Bedürfnis, Moment mal, da ist doch was, da ist doch was, da ist doch was, was viel größer ist als das, was ich eigentlich gerade erlebe und spüre. Und das ist eigentlich, sind tolle Momente, wenn du das merkst, Moment mal, ich gehöre hier gar nicht hin in diesen Hühnerstall. Ich habe eine ganz andere Natur. Und das braucht es, dieses Wachwerden, und ich möchte eine neue Serie mit euch starten, bleib deinen Träumen auf der Spur. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Wenn du das spürst, diese Spannung in dir, da ist doch noch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Da ist doch noch mehr. Da geht doch noch mehr. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Ich habe mal eine Frage. Hast du eine Wunschliste? Hallo? Wer hat eine Wunschliste? Mal ganz ehrlich. 3 Leute. Sagenhaft. Ganz ehrlich, hast du wirklich keine Wunschliste? Hast du noch eine Wunschliste für dieses Jahr? 2 Leute nicken, 3 Leute nicken, 4 Leute, wow, wir machen eine Versteigerung heute Morgen. Zum Ersten, zum Zweiten. Warum hast du keine Wunschliste für dieses Jahr? Warum hast du überhaupt keine Wunschliste? Ja, man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Und das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Das Leben ist nun eins der schwersten. Ach. Kennt ihr solche Sätze? Kennt ihr solche Gedanken? Oder dann kommen die sagen, ja, weißt du, Pastor, komm du erst mal in mein Alter. Obwohl, das sagt zu mir keiner mehr. Die Zeiten sind fast vorbei. Ja, ja. So, besonders, wenn man jung ist. Also ich erinnere mich auch noch an solche Momente. Ne? Okay? Sehr präsent. Ja, wenn du Träume hast und gehst dann zu jemandem, von dem du denkst, oh, dem muss ich das unbedingt erzählen, und der sagt dann, na, komm du erst mal runter, werd erst mal erwachsen, mach erst mal dies, mach erst mal das, und dann wirst du schon sehen. Und ich meine, diese Erfahrung kennen wir alle, sind Irgendwo war mal was wach in unserem Herzen, in unserem Leben. Das hat uns Lebendigkeit gegeben. Das hat inspiriert. Das hat uns auf die Bäume getrieben. Das hat uns getrieben, Grenzen auszuloten. Das hat uns dazu getrieben, Dinge auszuprobieren, zu forschen, zu entdecken und angetrieben von diesem, ja, da ist doch was. Und dann gab es die ersten Schritte ins Leben, in den Alltag hinein. Und dann gab es die ersten Enttäuschungen. Und dann rappelt man sich wieder auf. Und dann gibt es wieder Enttäuschungen. Und tatsächlich kommt irgendwann der Punkt im Leben, wo es kippt. Wir haben keine Träume mehr. Wir haben keine Wunschlisten mehr. Wir haben uns dem Leben ergeben. Es muss ja. Und das nennt man lebendig tot sein. Wenn du keine Träume mehr hast, dann vegetierst du, dann lebst du nicht. Und ich möchte uns die nächsten Wochen einige Gedanken mit auf den Weg geben, deine Träume wieder neu zu entdecken, deinen Träumen auf der Spur zu bleiben und den Mut zu haben, auch Spannungen auszuhalten, wenn Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast bis jetzt, im Widerspruch stehen zu deinen Träumen. Trotzdem aufzustehen und weiterzugehen und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich trotze den Enttäuschungen. Ich habe über den Lauf meines Dienstes, meiner Jahre, meiner Lebensjahre immer wieder Menschen kennengelernt, die genau aus diesem Grund von Enttäuschungen, von schmerzhaften Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, ihre Träume aufgegeben haben. Und irgendwie noch einen Weg gesucht haben, zu funktionieren. Und das ist tragisch. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Möchte mit uns diesen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es genau wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Wir kommen von Ostern her. Ostern, Kreuzigung, Auferstehung. Und letztendlich ist Ostern viel mehr als Kreuzigung und Auferstehung. Es ist das Fest der Versöhnung. Es ist das Fest der Versöhnung zwischen dem Herzen Gottes und dem Herzen von Menschen. Und Versöhnung mit Gott zu erleben, das ändert alles. Versöhnung mit Gott zu erleben, das bringt dich wieder in diese Verbindung, in diese lebendige Beziehung mit Gott, wo das Leben pulsieren kann, wo das Leben, diese wilde, gewaltige Kraft des Lebens sich wieder neu entfalten kann und sich Bahn brechen kann. Nach seiner Auferstehung, in dieser Zeit von Auferstehung bis Himmelfahrt, hat Jesus immer wieder mit seinen Jüngern eine Begegnung gehabt. Und ein Thema, das immer wieder von Jesus angesprochen wurde in dieser Zeit, war das Himmelreich, das Reich Gottes. Das war eigentlich das zentrale Thema, was Jesus mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gesprochen hat. So dieses Ding, Reich Gottes, was für uns ja irgendwie gar nicht so richtig fassbar ist, wo wir denken, ja, was ist das eigentlich? Und wenn wir jetzt mal so zusammentragen würden, ich glaube, da kämen eine ganze Reihe unterschiedliche Gedanken zusammen und wahrscheinlich ein recht diffuses, unklares Bild, was das eigentlich ist, das Reich Gottes. Dahinter steckt ja ein Bild, das Bild eines Herrschaftsbereiches, eines Regierungsbereichs. Und wahrscheinlich hat Jesus auch dieses Bild benutzt, weil die Israeliten ja zu der Zeit von Jesus besetzt wurden von einem fremden Reich, nämlich dem Römischen Reich. Und irgendwie brachte er immer wieder diesen Gedanken auf von Reich Gottes, das Reich Gottes, verkündigt das Reich Gottes. Und die Jünger haben das erstmal gar nicht verstanden. Nachdem nämlich Jesus am Kreuz gestorben war, war eine ganz brutal tiefe Enttäuschung in ihren Herzen. Sie gingen wieder alle zurück in ihren früheren Lebensstil. Sie hatten die Hoffnung verloren. Viele von den Leuten, die Jesus zugehört hatten, und das waren ja nicht nur 12, die Bibel spricht ja von mehreren Leuten, da gab es verschiedene Kreise, da gab es einmal den Kreis der 70 Jünger, dann gab es wohl so eine Gruppe von 500, wie auch immer die wird im Korintherbrief erwähnt. Also es gab schon eine ganze Reihe Leute, die in einer engeren Beziehung mit diesem Jesus von Nazareth waren. Und nach seinem Tod machte sich eine tiefe, lähmende Enttäuschung breit. Und diese Enttäuschung spüren wir in diesen Begegnungen von dem Auferstandenen mit den Jüngern, zum Beispiel die Emmaus-Jünger, die auf dem Weg von Emmaus waren. Und Jesus begegnet ihnen und sie reden mit ihm, er redet mit ihnen, sie kapieren überhaupt nicht, wer er war. Als er sie ansprach, da sagt er, er hat ja mit ihnen gesprochen, was ist denn los hier, so ungefähr. Und dann sagen sie ihm, ja Mensch, hast du nicht mitgekriegt, was hier so passiert ist? Ja, Messias ist gekreuzigt worden. Die waren fertig. Enttäuschung, tiefe Enttäuschung. Jesus begegnet ihnen und am Ende der Begegnung plötzlich werden sie wach. Und dann sagen sie, boah, brannte nicht sein Wort, sein Reden in unseren Herzen? Plötzlich sind sie wach geworden. Und plötzlich ist nicht nur diese Betrübnisse, diese Schwere weggegangen, plötzlich, das ist wie wenn ein Fenster aufgeht, plötzlich kommt Hoffnung wieder rein. Und sie haben gesagt, boah, es ist ja doch nicht alles zu Ende. Hast du es gespürt, diese Kraft, dieses Leben, diese Wärme, dieses Licht, diese Inspiration, diese Lebendigkeit? Und es hat sie wieder wach gemacht. Und weißt du, genau solche Hallo-Wach-Momente brauchen wir in unserem Leben immer und immer wieder. Und egal, an welcher Stelle du stehst und egal, wie viele Jahre oder Jahrzehnte du schon mit deinem Traum unterwegs bist, entscheide dich, niemals an der Liebe Gottes zu zweifeln. Das hier und da schon mal erzählt, damals, als meine erste Frau verstorben ist und ich mit diesem brutalen Schmerz umgehen musste, und das war wirklich brutal. Ja, ich habe mich gefühlt, wie als ob mich beim lebendigen Leib jemand in zwei Hälften reißt. Ich wusste gar nicht, zu was für Gefühlen ich in der Lage bin. Ich wusste überhaupt nicht, zu was für Schmerzgefühlen ein Mensch in der Lage ist. Es war einfach nur brutal. Und ich habe gespürt, pass auf, Frank, du musst jetzt hier was machen. Für mich war schon immer klar gewesen, das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was du daraus machst, was dir passiert. Wie du darauf reagierst. Viele Menschen sind einfach von diesem Opfervirus infiziert und fangen an zu leiden darunter und lassen sich davon umbringen, erwürgen, das Leben aus ihnen herauswürgen, indem sie sich einfach nur als Opfer von Umständen sehen und nicht die Möglichkeit sehen, die in ihrem Herzen lebt, aufzustehen und zu sagen, okay, Leben ist nicht das, was mir passiert, sondern Leben ist das, wie ich darauf reagiere, auf das, was mir passiert. Und das ist die wichtigste, die erste wichtige Lektion, wenn du deinen Träumen auf der Spur bleiben willst. Ich wiederhole es nochmal. Das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst und was du daraus machst, aus dem, was dir widerfährt. Es gibt so saloppe Sprüche, finde ich ganz nett, aber wenn man es nicht versteht dahinter, dann ist es einfach nur ein flacher Motivationsspruch, wie zum Beispiel, wenn das Leben dir Zitronen schickt, dann mach Limonade da draus. Ist ein bisschen süß, ne? Aber der Gedanke dahinter ist genau der. Und ich hatte mich damals entschieden, zu sagen, okay, lieber Gott, ich verstehe jetzt hier gerade gar nichts. Nichts. Kennst du dieses Gefühl, du stehst vor einer Situation in deinem Leben und denkst, was ist jetzt hier passiert? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Gar nichts. Und diesen Moment, während ich dieses Gefühl auszuhalten hatte, habe ich mich entschieden zu sagen, Gott, was auch immer geschehen ist, ich weigere mich, an deiner Liebe zu zweifeln. Ich weigere mich. Siehe, das ist eine wichtige Entscheidung. Wenn du verstehen willst, wie das geht, wenn ich sage, das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern was du daraus machst, wie du darauf reagierst, was dir passiert, dann ist das eine wichtige Grundlektion, dass du verstehst, dein Leben wird gestaltet durch Entscheidungen, die du triffst. Das ist der nächste Punkt. Entscheidungen, die du triffst, gestalten dein Leben. Manchmal stehen wir vor Situationen in unserem Leben und wir wundern uns, was ist hier passiert und warum ist das passiert und überhaupt und dies und das wollte ich doch alles gar nicht und lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Und trotzdem, und da drin wirst du stecken bleiben, da drin wirst du sterben, da drin kannst du sterben, wenn du nicht verstehst, das Leben ist oft in fast allen Fällen, bis auf wenige Ausnahmen, ein Resultat von Entscheidungen, die du getroffen hast. Ist nicht so lustig, gell? So, das ist eine wichtige Entscheidung. Einmal verstehe, dass dein Leben ein Resultat sein wird, gestaltet wird durch Entscheidungen, die du triffst. Das nächste, entscheide dich zu sagen, Gott, ich vertraue deiner Liebe. Beziehungsweise umgekehrt im negativen Sinne zu sagen, Gott, ich weigere mich, an deiner Liebe zu zweifeln und ich entscheide mich, auf deine Liebe zu vertrauen. Das hat Kraft. Das hat Kraft. Und das bringt dich in eine andere Position. Das sind die ersten Schritte, aus dem Hühnerstall rauszukommen. Wenn du diese Lektionen nicht verstehst, wirst du in deinem Leben immer im Hühnerstall bleiben. Du kannst es dir gemütlich da machen, klar. Es gibt Fernsehen, es gibt WLAN, es gibt alles im Hühnerstall. Ja, du kannst dir sogar besseres Essen besorgen als das, was da so angeboten wird. Ist alles möglich. Ja, du kannst es dir in dem Hühnerstall richtig wunderbar einrichten, sodass du erstmal gar nichts vermisst. Und doch, immer wieder kommt sie hoch, diese Stimme. Diese Stimme von dem Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat. Diese Stimme von den Wünschen und Träumen, die Sehnsucht nach dieser offenen, weiten Landschaft. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich einladen auf diese Reise, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, dass wir gemeinsam uns unterstützen, uns ermutigen zu sagen, Gott, wir bleiben unseren Träumen auf der Spur. Kommen wir nochmal zurück zum Himmelreich. Wir sind jetzt dahin gekommen, zu dem Himmelreich, zu diesen Gedanken, die ich gerade ausgeführt habe, Enttäuschung. Die Jünger waren enttäuscht. Jesus begegnet ihnen, er bringt sie wieder zum Leben, er erweckt ihre Herzen, ihre enttäuschten Herzen quasi wieder zu leben. Und sie haben neue Hoffnung. Und jetzt spricht er immer wieder vom Reich Gottes zu ihnen. Er hat es schon vorher eigentlich gesagt, dass das Reich Gottes eigentlich nicht das ist, was sie gedacht haben. Sie haben ja tatsächlich gedacht, dass Jesus quasi etwas organisiert, dass die Römer endlich vertrieben werden, ja, diese Besatzungsmacht, diese Besatzung der Römer aufhört und Jesus quasi so ein neues Reich, so eine neue Regierung für Israel in Jerusalem aufrichtet. Das war ihre Erwartung. Aber er meinte was ganz anderes, wenn er vom Himmelreich sprach. So hat er zum Beispiel gesagt, das Reich Gottes ist in euch drin. Ups. Ja, hat er gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Damit hat er schon mal klar gemacht, dass er eine ganz andere Vorstellung von diesem Reich hatte, als was so geografisch, menschlich, politisch gedacht werden kann, wirtschaftlich. Er sagt, das Reich Gottes ist in euch. In euch. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und gib ihm einen High Five und sag, es gibt Hoffnung für dich. Und jetzt drehst du dich nochmal zu deinem Nachbarn oder dem anderen Nachbarn und sagst dann, das Reich Gottes ist in dir drin. So, jetzt gehen wir nochmal zu diesem Gleichnis, zu dieser Beschreibung. Das Himmelreich, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Traditionell gesehen wird das so auserlegt, ein Mensch bekommt eine Erkenntnis darüber, was wirklich wichtig ist in seinem Leben, nämlich das Reich Gottes. Und er setzt jetzt alles auf eine Karte, und um das Reich Gottes für sich zu empfangen, zu erleben. Soweit den meisten bekannt, okay? Vielen, die jetzt Bibelleser sind, okay? Ich möchte euch heute Morgen mal einladen, das Gleichnis mal andersrum zu denken. Und zwar, wer könnte der Mann sein? Wie gesagt, traditionelles Bibelverständnis geht davon aus, es ist ein Symbol, eine Metapher für den Menschen, der eben ja quasi Gott für sich entdeckt, um es mal ganz einfach auszudrücken. Jetzt drehen wir das doch einfach mal andersrum. Vielleicht ist der Mann Gott. Wie das denn? Ja, folgt mir einfach mal diesem Gedanken, okay? Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Das Gleiche nochmal. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Und als er eine besonders wertvolle Pfand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese Perle. Was ist, wenn Gott damit gemeint ist? Er sieht einen Schatz, eine kostbare Perle in dir, in dir, in dir, in dir, in jedem von uns. Und als er diesen kostbaren Schatz gesehen hat, hat er alles gegeben, was er zu geben hatte. Alles. Deshalb heißt es im Neuen Testament, wenn Gott uns schon seinen Sohn gegeben hat, wie wird er nicht auch alles andere hinzugeben? Betrachten wir doch mal das Gleichnis von der Perspektive. Gott ist der Mann, der den Schatz gefunden hat, alles gegeben hat, um diesen Schatz zu erlösen, zu heben. Und darum geht es. Mit diesem Gedanken möchte ich euch einladen, auf diesen Weg mitzukommen. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Sieh, Erlösung, da habe ich mich früher schon immer dran so ein bisschen gerieben oder ich empfand das immer als so eine gewisse Spannung. Wenn Jesus einfach nur dafür gestorben ist, damit ich ein Ticket in den Himmel kriege, naja, gut, warum düsen wir dann nicht alle gleich ab? Ich meine, in dem Moment, wo ich Gott mein Herz geöffnet habe, wäre doch cool, dann brauchen wir nur noch darauf zu warten, bis wir endlich abgeholt werden vom Bahnhof des Lebens und gen Himmel gebeamt werden. Aber das ist überhaupt nicht seine Absicht. Vielleicht ist das gar nicht seine Absicht. Da gibt es so einen Satz im Johannesevangelium, da sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dann sagt er an einer anderen Stelle in diesem Text, durch diese Frucht wird Gott verherrlicht. Was heißt das, Gott verherrlicht? So, manchmal so ein bisschen schwierig, diese religiöse Sprache, gell? Das heißt eigentlich nichts anderes, durch diese Frucht, die in eurem Leben gewachsen ist, wird das Wesen und die Fülle Gottes sichtbar für Menschen. Und deswegen sage ich, Gott ist derjenige. Es geht an Ostern nicht nur um Kreuz und Auferstehung. Und solange wir nur diese Ereignisse feiern und unser Blick darauf stehen bleibt, verstehen wir eigentlich überhaupt nicht, um was es geht. Wir bleiben in einer religiösen Tradition stecken. Es geht um Erlösung von dem Schatz, der Gott in dein Herz gelegt hat. Und dafür musste dein Herz mit dem Herzen Gottes in Verbindung kommen. Deshalb heißt es im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, freut euch doch darüber, dass euer Herz, dass ihr mit Gott verbunden seid, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Das ist, sag ich mal, das ist der Boden, das ist das Gewächshaus, das ist der Rahmen, den Gott geschaffen hat, damit jetzt dieser wunderbare Schatz, nämlich das Ebenbild Gottes in dir, das Wesen Gottes in dir, erlöst werden kann, freigesetzt werden kann, leben darf, sich entfalten darf. Ist das nicht wunderbar? Deswegen heißt das frohe Botschaft. Einen wichtigen Schlüssel dazu. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich weiß, dass viele Christen Hemmungen haben, wenn es um ihre eigenen Wünsche geht. Aber Pastor, wir sollen doch nach dem Willen Gottes fragen und den Willen Gottes leben. Was haben denn meine Wünsche dann damit zu tun? Haben die überhaupt was damit zu tun? Ich möchte dich einfach mal einladen, darauf zu vertrauen, zu gucken, okay, vielleicht ist es gar nicht entweder oder. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Ich will auch gar nicht alle Gedanken oder Antworten dazu geben, sondern ich möchte dich einfach nur mal einladen, zuzulassen, dass vielleicht da doch mehr drin ist, als du bisher gedacht hast als Christ. Die Träume, die Gott dir ins Herz gegeben hat, Wünsche, Träume, okay? Die haben nämlich etwas mit deiner Essenz zu tun. Damit zu tun, wer du bist, wie Gott dich geschaffen hat, was Gott in dich hineingelegt hat. Deine Träume sind nicht einfach nur Seifenblasen. Ich meine diese Träume, die immer wieder hochkommen, die immer wieder anklopfen in deinem Leben, die immer wieder sagen, hey, ich bin trotzdem noch da, auch wenn du schon Jahrzehnte im Hühnerstall lebst. Auch wenn du viele Enttäuschungen erlebt hast und es schon gar nicht mehr glaubst. Auch wenn du dich schon damit abgefunden hast, dass es nicht geschieht. Und trotzdem, die kommen immer wieder. Und wenn du dein Herz nicht völlig hart gemacht hast, verschlossen und tot gemacht hast, dass du es nicht mehr spürst, weil du es nicht ertragen kannst, möchte ich dich einladen, dass du zulässt, dass Jesus dein Herz heute Morgen berührt. Dass es weich werden kann. Dass es sich wieder öffnen kann. Dass es wieder anfangen darf zu träumen. Dass es anfangen kann, Dinge loszulassen, den Schmerz, die Enttäuschung. Deswegen habe deine Lust am Herrn. Freu dich an dieser Verbindung. Und je mehr du in diese Verbindung gehst, wie diese Emmaus-Jünger, sie hatten diese Begegnung mit Gott. Und am Anfang, sie haben sie ja gar nicht gesucht, das ist das Geniale. Hey, ist das nicht genial? Sie haben diese Begegnung mit Jesus gar nicht gesucht, sondern Jesus ist ihnen begegnet. Vielleicht hast du schon etliche Begegnungen mit Gott gehabt und du hast es gar nicht realisiert. Du hast gar nicht gemerkt, weil du warst so in deinen eigenen Gedankenkarussell beschäftigt, dass du es gar nicht gemerkt hast. Und achte mal darauf in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und erlaube, Jesus dir zu begegnen, zu deinem Herzen zu sprechen. Wie die Hilde heute Morgen gesagt hat, so, ich habe das gebraucht, ich habe gebraucht, dass Jesus mir nochmal neu zeigt, wie sehr er mich liebt. Und das brauchen wir alle immer wieder, egal wie lange du mit Gott unterwegs bist. Und das weckt das Herz auf. Wir singen das Lied so gerne, aber ich liebe es, wenn Herzen dann tatsächlich auch aufwachen. Wach werden und sagen, ja, es gibt mehr. Freu dich am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Cool. Wie viel Uhr haben wir? Gut, den nehmen wir noch mit. Ja? Bleib deinen Träumen auf der Spur. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft durch den einen kam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ich will es kurz machen. Was meint das, wenn durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam? Was war das für eine Übertretung? Es war nichts anderes als die Entscheidung, unabhängig sein zu wollen von Gott. Was war der Tod? Wieso kam dadurch der Tod zur Herrschaft? Tod ist nichts anderes als die Trennung von Gott. Und was jetzt passierte, warum heißt das, der Tod kam zur Herrschaft? Die Entfremdung von Gott, vom Herzen Gottes, vom Wesen Gottes fing an, sich auszubreiten unter Menschen. Plötzlich hatten Menschen keine Ahnung mehr, wer ist das Gott? Wie ist der denn Gott? Und es war wie so ein Nebel, wo man nur noch Umrisse sieht. Und jeder hat seine eigene Interpretation aus diesen Umrissen. Gott ist da, ja, aber das Problem ist diese Entfremdung vom Wesen und vom Herzen Gottes. Und Ostern, Tod, Auferstehung, Versöhnung mit Gott, hat dieses Ziel, Menschen zurückzubringen in diese lebendige Beziehung mit Gott. Dann heißt es, die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen sollen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also Wiederherstellung. Wiederherstellung in eine Position, die der Mensch ursprünglich einmal hatte. Wann hatte er sie? Ja, als Gott ihn geschaffen hatte, im Garten Eden. Wo Gott gesagt hat, hier ist die Erde, hier ist der Planet und ihr sollt darüber regieren, gestalten. Und ist dir schon mal aufgefallen, wenn du aufmerksamer Bibelleser bist, dass Gott diesen Auftrag nie zurückgenommen hat. Niemals. Im Gegenteil, dieser Vers macht deutlich, das Ziel von Tod und Auferstehung, von Ostern, war von Gott, den Menschen in seine ursprüngliche Bestimmung wieder zurückzubringen, zu regieren, zu gestalten. Es gibt ein wunderbares Bild, was deutlich wird, wenn man die lateinische Wurzel von dem Wort Autorität mal sich betrachtet. Sinnbildlich bedeutet Autorität vom lateinischen Ursprung her nämlich etwas wachsen lassen. Raum zu schaffen, Rahmen zu schaffen, dass etwas wachsen kann. Und Gott hat dich nicht nur versöhnt mit ihm, sondern Gott hat dir Autorität gegeben. Ich habe vorhin erzählt von Entscheidungen. Ich habe davon erzählt, das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern was du daraus machst, aus dem, was dir passiert. Aber das ist nicht nur, Gott hat dich nicht nur alleine gelassen damit, sondern er hat dir eine Autorität gegeben, damit du tatsächlich das auch leben kannst, damit du tatsächlich Entscheidungen treffen kannst, die Dinge verändern in deinem Leben, die deine Perspektive auf Leben verändern, die deinen Umgang mit Themen verändern. Diese Autorität hat Gott dir und mir gegeben. Das meint dieser Vers, zu herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus, Dinge wachsen zu lassen, Dinge zu gestalten. Und meine Präsentation hängt jetzt hier. Dann nehmen wir das Bild halt noch mit. Okay. Träume sind manchmal wie so eine Schwangerschaft. Und die Mütter unter uns, die Schwangerschaften durchlebt haben, vielleicht auch ein Stück weit die Väter, die daran mitgelebt haben oder auch gelitten haben, je nachdem, wie die Schwangerschaft verlaufen war, die kennen das, dieses Gefühl, da ist plötzlich etwas in mir. Fängt an, Fußball zu spielen, fängt an zu treten, plötzlich kriegt man nicht mehr so viel Luft, plötzlich muss man dauernd auf Toilette, weil der Kerl oder das Mädchen, was da drin ist, auf die Blase getreten hat und. Und man spürt es, da lebt was in mir und das will raus, das will leben, das will sich entfalten. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, bleib deinen Träumen auf der Spur. Das ist ein bisschen wie schwanger sein. Das hat etwas davon zu spüren, da lebt was in mir. Und das ist groß. Das ist großartig. Und das will raus, will sich entfalten. Und durch das, und das ist die Perle, die Gott, der Schöpfer, gesehen hat. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben, um diesen Schatz in deinem Herzen, in deinem Leben zu erlösen, dass er leben darf. Gott ist gut. Was ist dein nächster Schritt? Was machst du jetzt mit dem, was du hier heute Morgen gehört hast? Darf ich dich einladen, mitzukommen die nächsten Wochen auf diese Reise, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, vielleicht auch nochmal reinspüren, dann, boah, was lebt eigentlich unter uns für ein Traum, für unsere Church, für unsere Kirche? Und diesen Traum nochmal spüren. Ich habe einen Traum für diese Kirche. Und ich kann dir verraten, der ist unzählige Male gestorben. Es gab Momente, da war der mausetot. Töter geht's gar nicht mehr. Aber er ist immer wieder auferstanden. Immer wieder auferstanden. Auferstanden. Auferstanden ist das Stichwort. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Halte Gott dein Herz hin und er wird es schenken, dass die Träume, die er in dein Herz hineingelegt hat, auferstehen werden, so wie er selber auferstanden ist. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir schauen auf dich hier heute Morgen. Wir schauen auf dich, weil die Bibel uns ermutigt, dass du der Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens bist. Wir schauen auf dich, weil dein Wort uns erklärt, dass du ein wunderbares Werk in uns begonnen hast und du dir vorgenommen hast, dieses Werk zu einem wunderbaren Ziel zu führen. Du selbst hast die Garantie dafür gegeben, dass du das tust. Und ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du jetzt hier heute Morgen Herzen berührst und neue Hoffnungen wächst, dass du Träume auferstehen lässt, dass Herzen Schmerzen überwinden können, dass Enttäuschungen ihre Kraft verlieren. Danke, Gott. Ich möchte dich ermutigen, gerade jetzt. Vielleicht lass uns mal aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und du sagst jetzt innerlich für dich, ganz persönlich, das kannst du im Stillen tun. Du kannst flüstern, wie du magst. Und dass du Gott ganz bewusst sagst, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Gott, ich halte dir mein Herz hin. Berühre du mein Herz. Tränke mein Herz neu mit deiner Liebe. Ich öffne dir mein Herz. Sei du in meinem Herzen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast Gott noch nie persönlich in dein Herz eingeladen, jetzt in diesem Augenblick ist Gelegenheit dafür da, dass du Gott sagst, Gott, ich erlaube dir, in mein Herz zu kommen. Und wenn du dich fragst, warum, möchte ich dir sagen, die Liebe braucht Freiwilligkeit. Die Liebe braucht es, dass du freiwillig Gottes Herz öffnest. Er kann es nicht einfach tun für dich. Und möchte ich nochmal umwerben. Umwerben, weil Gott dich leidenschaftlich liebt. Und er sehnt sich danach, dass dein Herz versöhnt ist mit seinem Herzen. Und gerade jetzt, in diesen Augenblicken, ist die Gelegenheit da, zu sagen, Gott, ja, ich will das. Ich will, dass mein Herz mit deinem Herzen versöhnt ist. Ich empfange deine Liebe, ich empfange die Vergebung. Danke dir, Gott, für die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung. Und wenn du spürst, du hast die letzten Wochen oder schon länger dein Herz zugemacht, hart gemacht, weil Enttäuschungen dein Leben frustriert haben, deine Träume frustriert haben, jetzt ist Gelegenheit zu sagen, Gott, ich lasse meinen Schmerz los, ich lasse meine Enttäuschung los. Bekenne, ich habe mein Herz verhärtet gegen dich. Und auch ich brauche die Versöhnung mit deinem Herzen und eine frische Begegnung mit deiner Liebe. Und wenn du hier bist heute Morgen und du fühlst dich ein Stück weit ahnungslos bezüglich deiner Träume und dieses Schatzes, den Gott in dein Herz und dein Leben hineingelegt hat, dann darf ich dich ermutigen, der Heilige Geist ist da, der führt dich hinein in diese Wahrheit, wenn du bereit bist zu sagen, Gott, vielleicht hast du ein bisschen Schiss, kann ja auch sein, ne? Weil das sind große Träume. Und manchmal fürchten wir uns vor dieser Großartigkeit. Aber ich sage dir, die völlige Liebe, diese leidenschaftliche Liebe, die treibt die Angst aus. Und du kannst sagen, Gott, ich entscheide mich, deiner Liebe zu vertrauen. Und ich glaube jetzt daran, du hast einen großen Schatz in meinem Herzen hineingelegt hast. Ich glaube jetzt daran, dass du einen großartigen Traum für mein Leben hast. Und ich will ihn gemeinsam mit dir entdecken und gemeinsam mit dir leben. Gott segne dich.